Ja, herzlich willkommen, grüß Gott und Servus zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Make It Nice MGF. Und heute wollen wir über ein Thema reden, das wahrscheinlich jeden Menschen irgendwann betrifft. Das erste Mal verliebt sein, das erste eigene Auto, der erste Urlaub ohne Eltern und das erste Mal wählen dürfen. Und zwei, die in gut einer Woche das erste Mal an die Urne treten, haben wir heute zu Gast. Herzlich willkommen aus unserer Q12, Valerie Rittershofer und Tobias Kölbel. Grüß euch.
Servus. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ihr gekommen seid, unserer Einladung relativ unkompliziert gefolgt seid. Vielleicht gleich die komplexeste Frage zum Einstieg, ich mache das immer ganz gern. Was ist Demokratie für euch, Valerie?
Demokratie ist auch so ein bisschen so ein Sinnbild von Freiheit für mich, weil es einfach, oder Sicherheit, weil es einfach, unsere Freiheit und unsere Sicherheit dadurch, dass wir wählen dürfen, dass wir uns an unserer Politik selber beteiligen können, auch einfach eine Stimme gibt und dadurch durch die Stimme einfach wir mitentscheiden können, wo, in welche Richtung die Politik von Deutschland geht.
Fühlst du das mit 18 schon, dass du mitbestimmen darfst, dass du in der Demokratie sozusagen vielleicht angekommen bist?
Also, es ist immer, irgendwo fühlt man sich dann doch nicht so ganz wichtig, weil es gibt so viele Menschen in Deutschland und dann eine einzelne Stimme. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, dass jeder Einzelne wählt, weil wenn sich das jeder denkt, dann geht halt keiner mehr zur Wahl und dann passiert auch nichts. Deswegen irgendwo, ja, also ich weiß, dass meine Stimme wichtig ist, aber manchmal fühlt man sich, weil es ja eben so viele sind, dann doch ein bisschen unsichtbar.
Also ein bisschen wie die McDonalds-Werbung, gerade ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es braucht nicht viel, aber es braucht viele. Ich halte von McDonalds-Werbungen nicht viel, aber der Spruch hängt mir tatsächlich immer wieder bei nach. Tobi, was ist für dich Demokratie?
Für mich ist Demokratie, wenn alle mitreden dürfen, wenn alle so einer Leben bestimmen und man gemeinsam was schafft. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass die jeder mit einbringt in die Demokratie, weil es einfach auch wichtig ist, dass jede Stimme vertreten ist, jede Meinung. Und ja.
Okay. Jetzt mal die Frage an den erfahrenen Schulleiter. Muss unsere Demokratie momentan sehr leidensfähig sein?
Ich glaube, dass Demokratie immer leidensfähig sein muss. Das sieht man vielleicht jetzt gerade. Das sieht man auch, oder das sah man an dem Sturm, an dem versuchten Sturm auf das amerikanische Kapitol in Washington. Und das hat man im Verlauf der Geschichte sehr häufig gesehen. Und wer sich die Zahl der Demokratien in der Welt heute anschaut, der wird überrascht sein oder auch nicht, dass es mittlerweile nicht mehr die Mehrheit der Staaten, ich denke, es sind 194 Staaten, die in der UNO versammelt sind, die Demokratien sind. Also Demokratie ist immer angegriffen. Umso wichtiger ist es zu beachten, was ihr beide gerade gesagt habt, dass man sich einmischt, dass man auch die Möglichkeit hat, sich einzumischen. Und ich bin zum Beispiel persönlich der festen Überzeugung, dass wir uns die Demokratie in unserem Land, ob Bayern oder in ganz Deutschland, nicht zurückholen müssen. Das ist ein populistischer Satz gewesen. Wir leben Gott sei Dank in einer Demokratie, die hat sicher Schwächen. Und manchmal muss man Dinge auch verändern. Und das passiert eben durch Wahlen. Und eben nur durch Wahlen. Und das ist das Schöne. Und deswegen finde ich es auch ein Privileg, wählen zu dürfen. Ich wähle auch seit meinem 18. Lebensjahr. Ich kann mich noch genau erinnern, erste Mal gewählt habe. Und wenn Sie darauf später noch zurückkommen, dann kann ich auch ein bisschen Erfahrungen berichten. Und ich habe das sehr schön gefunden, dass ich mitbestimmen konnte. Wobei ich das Gleiche sagen würde wie du. Natürlich kommt man sich als 18-Jähriger, aber als auch 51-Jähriger, trotzdem klein, weil man ist nur einer von insgesamt 80 Millionen oder weniger Wahlberechtigten. Trotzdem ist die eine Stimme eine Stimme.
Ihr habt jetzt beide gerade schon gesagt, zur Demokratie gehört auch die Mitbestimmung, jedes Einzelne mit dazu. Habt ihr in eurem Leben schon mal wählen dürfen irgendwo?
Ich habe tatsächlich schon gewählt, weil ich eine Briefwahl gemacht habe.
Okay.
Aber davor noch nicht. Also nicht so, also ich habe auch keine U18-Wahl bis jetzt mitgemacht gehabt.
Okay.
Sondern das war wirklich, was politische Richtung geht, das erste Mal wählen.
Tobi, hast du auch schon Briefwahl gemacht oder nimmst du den Augenblick?
Ich nehme den Augenblick mit.
Okay.
Ich habe bis jetzt eigentlich so Sachen wie Landjugendvorstand, sowas oder Klassensprecher natürlich.
Okay.
Aber nur was Wichtigeres noch nicht wirklich.
Ja, wenn Sie euch an die fünfte, du hast gerade den Klassensprecher schon erwähnt, wenn Sie euch an die fünfte Klasse erinnert, wie wichtig war für euch oder in der Grundschule die Wahl des Klassensprechers, der Klassensprecherin für euch, Tobi?
Also ich persönlich finde, das war mehr so ein Gaudi oder was heißt der Gaudi, ist natürlich wichtig, aber man hat es jetzt nicht so ernst genommen, wie man jetzt die Politik betrachtet in dem Alter. Und das ist halt einfach jetzt halt viel wichtiger und man hat viel mehr Respekt davor.
Ja.
Aber ja, es war... War eine schöne Sache.
Okay. Warst du mal über Klassensprecherin, Valerie?
Ja, 2 Jahre lang.
Okay. Und wie war die Wahl damals? Warst du da aufgeregt? Du, jetzt werde ich vielleicht
quer. Total. Ich war furchtbar aufgeregt. Ich habe eigentlich meinen Atem angehalten, bis die Wahl zu Ende war. Aber das war auch schon davor. Bis 7., 8. habe ich bei jeder Wahl mitgefiebert, auch wenn es nicht um mich ging.
Okay, hast du dann eine Wahlwerbung betrieben und Versprechen gegeben, wenn ich Klassensprecher werde, dann setze ich mich für eine Freisteuer?
Habe ich tatsächlich. Ich habe gesagt, wenn ihr mich wählt, dann bringe ich das nächste Mal Gummibärchen mit. Oh. Habe ich auch gemacht.
Ich wollte gerade fragen, ob die noch offen sind in der Klasse oder kann man die im Abitur noch einfordern?
Ich habe die mitgebracht.
Oh, ist ja eine vorbildliche Politikerin, die es auch einhalten, was man verspricht. Mhm. Herr Müller, warum ist so wichtig, dass wir Klassensprecher und Schülersprecherwahlen im System integriert haben bei uns?
Weil wir insgesamt an der Schule kein demokratisches System sind. Natürlich im Rahmen einer Demokratie. Das heißt, alles, was wir tun an der Schule, alle Regelungen, alle Verordnungen, alle Prüfungen finden statt im Rahmen von Gesetzen, die natürlich in einer Demokratie legitimiert sind durch den Souverän, das Volk, vertreten durch die Parlamente. Insofern sind wir natürlich in einem demokratischen System unterwegs, Gott sei Dank. Man erlebt aber Demokratie an der Schule hautnah nicht jeden Tag. Da gibt es einen Schulleiter, also mich, der trifft bestimmte Entscheidungen. Dann gibt es die Lehrer, die treffen bestimmte Entscheidungen. Und dennoch haben wir, wie ihr gesagt habt, oder Sie, Herr Spanrath, demokratische Elemente, die gar nicht so wenig sind an der Schule. Die muss man nur vernünftig leben und auch miteinander ausgestalten. Also da sind die Klassensprecher angesprochen worden. Da sind dann die Stufensprecher, da sind die Schülersprecher. Wir haben auch unter den Eltern einen demokratischen Prozess, diese Elternbeiratswahlen zum Beispiel, Klassenelternsprecher. Das gibt's alles bei uns natürlich auch am Maristengymnasium. Und dann geht's darum, ob man das einfach nur macht und nach der Wahl ist die Sache vorbei. Oder ob man das auch lebt und in tägliches Handeln überführt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo die Gummibärchen ins Spiel kommen, ob man dann nach der Wahl auch das hält, was man vorher verspricht. Ob man sich in meinem Fall zum Beispiel regelmäßig trifft mit der SMV, mit der Schülermitverantwortung. Wir tun das einmal im Monat. Und da können die Kinder und Jugendlichen auch ihre Interessen einbringen und wir setzen das hoffentlich auch um. Wir haben schon einiges umgesetzt. Ich denke zum Beispiel jetzt, es sind ja oft handfeste Dinge an der Schule, an diese Hygieneschränke in den Damen- und Mädchentoiletten. Das war eine reine SMV-Idee, die wir dann zusammen umgesetzt haben. Es gibt ein Gremium an der Schule, wo diese Mitbestimmungsmöglichkeiten tatsächlich noch weitergehender sind. Das ist das sogenannte Schulforum, wo Vertreter der Lehrer, der Schulleiter sitzt drin oder die Schulleiterin an einer anderen Schule und auch Elternvertreter und eben 3 Schülervertreter drin sitzen. Und in diesem Schulforum müssen Entscheidungen getroffen werden, die sehr weitreichend sind. Also zum Beispiel die Abstimmung, welche Fahrten, das ist ja für Kinder und Jugendliche an einer Schule doch ein wichtiges Thema, stattfinden. Und da haben die Schüler ein wirkliches Mitstimm- und Mitspracherecht. Und diese Dinge gilt es alle auszugestalten und die SMV mit ins Boot zu holen. Und dann ist Schule an sich, also im Rahmen des demokratischen Kontextes, zwar eine hierarchische Veranstaltung, aber sehr wohl mit demokratischen Elementen. Und dann, wie ich schon gesagt habe, geht es halt darum, ob man das miteinander auch gut umsetzt.
Valerie, wie wichtig war dir das damals als Klassensprecherin in der 5. Klasse? Hast du das sehr ernst genommen und auf manches vielleicht angestoßen?
Was heißt angestoßen? Also ich war ja in der Unterstufe, war ich ja Klassensprecher und dann traut man sich noch nicht wirklich zu Größeren zu gehen oder zu Lehrern und dann zu sagen, wir hätten gern das und das oder wir haben das und das Problem.
So ein Lerneffekt quasi, den man erstmal machen muss, so ein demokratisch gewähltes Amt dann auch anzunehmen und auszuführen, oder?
Ja, schon.
Okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir ja nicht nur Wahlen in Schulen, sondern am Sonntag steht jetzt die Landtagswahl 2023 an und für euch beide jetzt ja so die erste wirkliche offizielle politische Wahl. Tobi, wann hast du das erste Mal auf dem Schirm gehabt, dass für dich das jetzt in Anführungszeichen ernst wird im September oder Oktober, Anfang Oktober?
tatsächlich erst so an meinem Geburtstag, an meinem 18. Das war so ein schöner Nebeneffekt, wenn man es so sagen kann. Also, meine Mom hat mich daran erinnert. Und dann davor habe ich das noch gar nicht so realisiert. Und das war dann eigentlich ziemlich überraschend.
Ja, überraschend. Oder war das dann für die so, boah, endlich? Oder, oh Mann, jetzt muss ich auch noch wählen gehen, jetzt muss ich mir vielleicht noch Gedanken machen, was ich wähle?
Nein, es war mehr so eine Verantwortung eher. Also, so nicht so, ja, es ist toll, ich gehe jetzt wählen, sondern es ist schon so, ja, jetzt muss ich mich informieren und muss mich halt da jetzt mit einbringen. Aber es ist natürlich auch eine gute Sache.
Und bei dir, Valerie, hast du da schon sehnsüchtig drauf gewartet? Ich kenne schon 18-Jährige, die sagen, endlich darf ich wählen.
Anfangs, ich war schon aufgeregt und habe mir gedacht, ich darf wählen, cool. Okay. Aber letztendlich, wie gesagt, ich habe ja schon gewählt mit der Briefwahl, war es für mich nicht wirklich spannend. Man hat halt Kreuze gesetzt und hat das halt weggeschickt. Also, aber sonst habe ich mich prinzipiell anfangs schon sehr gefreut, weil es auch einfach nochmal so ein Schritt in das Erwachsenen-Dasein.
Also sich endlich der Gesellschaft zugehörig fühlen, oder?
Ja, und auch, dass man nicht mehr als kleines Kind weggeschoben wird und sagt, ja, sondern auch wirklich wählen, also seine Stimme einbringen darf.
Sehr gut. Bei mir war es damals die Bundestagswahl 2002. Kennen Sie sich noch an die erste Wahlerinnen, Herr Müller? Sie haben ja vorher schon gesagt, ja. Ich habe mir nachgerechnet, Sie sind Jahrgang 71, das müsste dann Bundestag 1990 gewesen sein, oder?
Richtig. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es auch in meiner Familie durchaus Gespräche darüber gab, wer denn was wählt. Also nicht, dass wir irgendwie angeleitet wurden, eine bestimmte Partei zu wählen, aber meine Eltern haben beide zum Beispiel im Sozialamt in Passau gearbeitet und waren aufgrund ihres Berufs mit sehr vielen sozialen Problemen natürlich befasst, die sie beruflich lösen mussten. Meine Mutter dann später als Leiterin des Sozialamts im Landkreis Passau, und da kriegt man natürlich auch vieles mit. Zusätzlich zu der schulischen Ausbildung, die ich natürlich auch genossen habe an einem Gymnasium, und meinem ureigensten Interesse an Politik, das hat mich seither auch nicht mehr verlassen. Damals waren, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber ähnlich unruhige Zeiten. Wahrscheinlich teilweise auch genauso gefährliche Zeiten. Vielleicht war es 2-3 Tage sogar noch gefährlicher.
Vielleicht
sollte man vom Mauerfall 1989.
Das wäre das für die Schüler, die noch nicht geschichtlich so bewandert sind.
Also 1989 war es für einen 18-jährigen Jungen in Niederbayern, der zwar politisch interessiert war und die Welt durch die Zeitungen, das Internet gab es noch nicht, wahrgenommen hat, und durchs Fernsehen, ja, ein weltumstoßendes Ereignis, dass der Ostblock zusammengebrochen ist, der Warschauer Pakt, die ehemalige UdSSR, und dass plötzlich die Bilder zu sehen waren, dass die Mauer fällt. Und mich hat dann damals sehr geprägt ein Politiker, den viele wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, der hatte eine Vorliebe für gelbe V-Ausschnittpullover. Genscher hieß der, den wird die junge Generation nicht mehr kennen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der dann auf dem Balkon in der Prager Botschaft stand und zu den aus der DDR geflüchteten Leuten gesagt hat, dass er ihnen die Freiheit gibt und sie mit nach Hause nimmt und das ermöglicht. Und das hat mich sehr geprägt, weil man da in einer Situation war. Wir waren auch der letzte Jahrgang, der noch quasi als Schülerfahrt in die tatsächlich damals existierende DDR gefahren ist. Nach uns gab es die Fahrt so nicht mehr, weil es die DDR nicht mehr gab. Das war eine hochpolitische Zeit und die hat mich geprägt, und das Interesse an Politik hat mich nie verlassen. Und Sie reden da mit jemandem, der, wenn was passiert, von den Nachrichten gar nicht Abstand nehmen kann. Und insofern weiß ich noch, wie diese erste Wahl war. Und ich bin auch seither in jede Wahl gegangen und ich ringe immer wieder mit mir, wen und was ich denn wähle, und informiere mich. Und ich würde auch bitten, die jungen Leute sich einfach immer zu hinterfragen, ob alles richtig ist, wie du gesagt hast, wie kann man den Einfluss nehmen. Es ist natürlich nur eine Stimme oder zwei, sind sie jetzt erst eine Zweitstimme, aber letztlich nur eine Person. Und es ist einfach wichtig, dorthin zu gehen und auch am Ball zu bleiben, was Informationen angeht.
Jetzt hast du gerade, Valerie, gesagt, durch die Wahl fühlst du dich der Gesellschaft nur ein bisschen mehr zugehörig. Generell, was bedeutet euch beiden das jetzt, zu meiner Volljährig zu sein, neben Führerschein, aber vor allem auch frei wählen zum Dörfer, Tobi?
Ja, es ist doch so eine Umstellung. Und man fühlt sich wirklich auch dann schon ziemlich erwachsen, auch wenn man halt nur in die Schule geht und eigentlich nur ein Kind mehr oder weniger, oder jugendlich natürlich. Aber es fühlt sich eigentlich noch gar nicht so erwachsen an. Es ist natürlich, ich glaube, dass mit der Zeit immer mehr Verantwortung dazu kommt.
Und so diese Freiheit, Valerie, jetzt einfach du hast jetzt Briefwahl gemacht, aber am Sonntag in der Woche können wir einfach in ein Wahllokal gehen und frei unser Kreuz machen. Wie viel bedeutet dir das?
Es bedeutet mir schon was, weil, also, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ich einfach dann auch meine Stimme gehört wird, genau.
Okay, ich darf jetzt mal ganz gern eine Expertin dazu befragen, und zwar haben wir noch einen dritten Gast heute in unserem Podcast, und zwar die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Professor Dr. Ursula Münch, für alle, die zuhören und die Frau Münch vielleicht nicht kennen, die ist sehr oft da am Sonntag im Bayerischen Rundfunk im Stammtisch zu Gast und war auch bei uns in der Schule schon öfters da, und die habe ich mal befragt, welchen Wert freie Wahlen haben. Die Antwort darf ich jetzt mir ganz gern mit euch anhören und dann auch darüber sprechen.
Die Frage lautet, warum politische Teilhabe und insbesondere die Teilnahme an Wahlen so wichtig ist. Ein demokratisches politisches System kann ja die Zustimmung nicht anordnen. Im Unterschied zu einem sogenannten autokratischen System, also einem autoritären oder gar totalitären System, kann bei uns in einer freiheitlichen Demokratie die Regierung, das Parlament nicht anordnen, Gott sei Dank, was die Leute zu denken haben, wie sie sich verhalten, ob sie an Demonstrationen teilnehmen, ob sie wählen gehen oder nicht. Ganz wichtig ist deshalb, dass wir als Bürgerinnen und Bürger von uns aus dieses demokratische System, diese freiheitliche Grundordnung, ja, dass wir der Unterstützung zuteil werden lassen, dass wir sie, wir sagen, legitimieren, ihr Legitimation verleihen dieser freiheitlichen politischen Ordnung, indem wir an ihren Wahlen zum Beispiel teilnehmen. Nicht verordnet, wie das zu Zeiten der DDR war, wo sich die einzelnen Büros, die Kombinate darin übertroffen haben, wer noch früher beim sogenannten Wahlbüro erschienen ist und faktisch nicht geheime Wahlen, an denen teilgenommen hat, sondern bei uns geht es darum, dass wir als Bürgerinnen, als Bürger selbst erkennen, wie wichtig uns diese freiheitliche Demokratie ist, wie wichtig es uns ist, diese Freiheit in dieser Demokratie zu genießen. Und das können wir dadurch zum Beispiel bekunden, indem wir an Wahlen teilnehmen. Und wenn wir eine zu hohe Nichtwählerschaft haben, also wenn zu viele Menschen nicht teilnehmen an einer Wahl, dann hinterlässt das schon auch den Eindruck, dass denen anscheinend diese freiheitliche Demokratie ja es nicht wert ist, sich zu entscheiden und diese ja zugegebenermaßen auch schwierige Wahl zu treffen.
Also es gibt scheinbar Staaten oder es gibt Staaten, in denen die Menschen nicht frei wählen können. Wie darf es euch damit gehen, wenn ihr entweder zur Wahl gezwungen werdet oder auch die Stimmabgabe vielleicht sogar beeinflusst wird, Valerie?
Ich hätte Angst, ehrlich gesagt, weil letztendlich bei der Einschränkung bleibt es ja nicht. Also wenn ich als Person in dem Staat nicht mehr mitbestimmen darf, nichts mehr wert bin dadurch, dann ja, hätte ich Angst, was mit mir passiert. Weil letztendlich ja dann einfach alles über meinen Kopf hinweg, auch über mich, entschieden werden kann.
Ja, völlig richtig. Tobi, jetzt hat die Frau Professor Münch auch gesagt, dass ganz wichtig ist, an Wahlen auch teilzunehmen. Hast du mal einen Moment gehabt, wo du gehadert hast, mehr soll ich da überhaupt Ziege, weil ich bin ja vielleicht bloß einer oder jetzt bin ich ja erst 18 geworden? Oder war für dich von Anfang an klar?
Nein, das war tatsächlich von Anfang an klar. Und ich glaube, dass das da früher eine Rolle spielt, wie man aufgezogen wird und da in der Schule, dass das vermittelt wird. Und ich finde, dass bei uns also schon politisch so vermittelt worden ist. Also uns ist immer gesagt worden, ja, ihr müsst wählen gehen, es ist wichtig. Und deswegen sage ich das jetzt auch so, dass es halt wirklich meine Stimme auch zählt und dass es wichtig ist, dass wir uns da mit einbringen.
Also war für die nie Thema, gar nicht hier zum Gehen. Ein großes Thema ist ja auch ganz oft, welche Partei sich junge Menschen anschließen. Eure Generation gilt ja doch ein bisschen als sehr liberal, beziehungsweise als eine Generation, die sich sehr stark für den Umwelt- und Klimaschutz momentan ja einsetzt. Ich mag jetzt gar nicht Klimakleber oder die letzte Generation hier anführen. Merkt ihr das in eurem Umfeld, dass eure Generation schon eine ist, die Zukunftsängste hat? Wir haben ja auch jetzt ein Erasmus-Plus-Projekt, wo wir uns mit der Angst der jungen Menschen vor dem Klimawandel auseinandersetzen. Oder ist das eher was Erwachsene meinen, über Jugendliche zu denken, Valerie?
Also meiner Familie ist das Thema sehr präsent. Und dazu muss ich aber auch sagen, dass nicht nur wir, also ich und meine Geschwister, davor Angst haben, sondern meine Eltern genauso. Also wir sind wirklich, was Klima angeht, sehr besorgt. Und deswegen schauen wir auch, dass wir viel Fahrrad fahren. Ich fahre oftmals auch zur Schule mit dem Fahrrad. Ich habe jetzt 5 Kilometer mit ein paar Bergen dazwischen. Aber brauche ich zwar eine halbe Stunde, aber es ist einfach notwendig. Wir müssen einfach umdenken, weil wir einfach unsere Grundlage zerstören. Mhm. Aber wenn ich jetzt schaue, also manchmal habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt wirklich so viele dahinter stehen, aber ich habe schon ein Gefühl, dass da, also dass ein Wandel in unserer Generation ist und dass da wirklich mehr junge Menschen sich auch stark machen.
Also der Wandel, der noch nicht abgeschlossen ist, quasi, weil es noch nicht so dringend ist. Tobi, wie siehst du das? Hast du Erfahrungen gemacht, dass aus deinem Freundesbekanntenkreis das ein bisschen zunimmt, die Angst um die Zukunft sich zu machen?
Also definitiv im Freundeskreis, also unter Gleichaltrigen. Aber ich würde sagen, je älter die Personen werden, kann man tendenziell sagen, dass wirklich das Bewusstsein zurückgeht. Und dass zum Beispiel meine Eltern, die sehen das natürlich Klimaschutz als nicht so eine hohe Priorität wie ich zum Beispiel. Und ich merke auch wirklich, dass unter den Freunden oder halt unter Personen, Leute in meinem Alter, also das ist wirklich ein wichtiges Thema und es wird tatsächlich auch ziemlich viel drüber geredet.
Jetzt haben wir jemand da, der ein bisschen älter ist als wir drei. Herr Müller, wie nehmen Sie das wahr? Können Sie das bestätigen, was der Tobi sagt, dass das in der älteren Generation noch nicht so ganz ernst genommen wird?
Ich glaube, du hast recht. Ich glaube aber, dass ihr beide auch recht habt damit, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube vor allem auch, dass wir die Themen nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Weil der Umweltschutz nicht deswegen weniger wichtig wird oder der Klimaschutz, weil auch andere Themen wichtig sind, die vielleicht dann der älteren Generation wichtig sind. Da würde man der Gravierendheit der Thematik nicht gerecht werden und auch der Schwerwiegendheit der anderen Themen nicht gerecht werden. Das Problem ist, wenn man das befolgt, was ich gerade anspreche, dass die Welt dadurch noch komplizierter wird, als sie eh schon ist. Weil man dann nicht nur ein Thema behandeln kann, das wäre mir auch zu kurz gesprungen, wenn sich jetzt jede Art von Politik nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch mit Klimaschutz auseinandersetzen müsste oder würde, weil es andere Themen auch gibt, die auch wichtig sind. Vielleicht jetzt nicht global so wichtig, aber für eine Familie, für Einzelpersonen, für Kinder, für Jugendliche, das Thema Kinderarbeit und so weiter. Kinderarmut, wollte ich sagen, in unserem Fall. Jedes 4. bis 5. Kind scheint wohl, wenn man den einschlägigen Statistiken glaubt, auch in Deutschland, in diesem reichen Land, von Armut bedroht zu sein. Was will ich damit sagen? Die beiden haben völlig recht und wir als ältere Generation sind gut beraten. Ich habe auch 2 Kinder, die sind ein bisschen älter als ihr, aber im Grunde eine Generation, den jungen Leuten zuzuhören und ihre Meinungen ernst zu nehmen und vielleicht auch von unserer Bequemlichkeit, die wir so in der, ich bin jetzt keine direkte Nachkriegsgeneration, aber so ein Kind der 70er, 80er, 90er Jahre, die 68er waren schon vorbei. In den 90er wurde die Welt immer scheinbar besser. Und die Welt wurde wohlhabender und wir hatten gute Ausbildungsmöglichkeiten. Man konnte ins Ausland gehen zum Studieren. Und dann haben wir viele der Probleme, die wahrscheinlich damals schon im Entstehen waren, wahrscheinlich negiert. Und jetzt haben wir die Probleme aber da. Und wir hier in Mittel- oder Westeuropa haben mit den direkten Auswirkungen, mit den gravierendsten Auswirkungen dieser Entwicklung gar nichts zu tun. Wenngleich, wenn man durch Spanien fährt, das habe ich im Juni dieses Jahres getan, beim Erasmus-Plus-Projekt, was Sie angesprochen haben, man schon im Juni sieht, dass dieses Land eigentlich schon völlig vertrocknet ist. Mhm. Und nichts mehr wächst. Und da sieht man dann auch als Mensch aus Niederbayern kommen, wo das noch nicht ganz so stark zuschlägt, schon, dass der Klimawandel präsent ist. Von Dokumentationen aus dem südostasiatischen Bereich, wo ganze Städte absaufen, wenn ich das mal so sagen darf, weil der Meeresspiegel so steigt, ganz zu schweigen.
Ich find,
also ein wichtiges Thema und ich würde euch bestärken, dass ihr auf dem Weg geht, dabei bleibt. Und mich freut es natürlich auch, wenn du sagst, dass an unserer Schule was getan wird dafür, dass Politik, Wahlen was Wichtiges sind, ohne jede Beeinflussung.
Ich finde, man hat das ja bei uns im Juni, selbst bei uns am Fußballplatz gesehen, der war ja im Grunde nicht mehr grün. Also das war für mich das erste Mal, seitdem ich an der Schule bin, wo ich mir auch im Juni schon gedacht habe, boah krass, wir haben eigentlich keinen Fußballplatz mehr, sondern das war schon fast Steppe draußen. Jetzt bei der Landtagswahl am Sonntag in der Woche hat jeder von euch 2 Kreuze, beziehungsweise du hast deine 2 Kreuze ja schon gemacht. Valerie, wie schwer ist dir gefallen, beziehungsweise Tobi, wie schwer fällt es dir, dich für eine Partei oder vielleicht sogar 2 verschiedene zu entscheiden am Sonntag in der Woche?
Also es ist auf jeden Fall nicht leicht. Also es hat für mich mehrere Parteien gegeben, die mir zusagen. Und es ist dann schon, also man muss sich dann schon gut informieren, dass man wirklich genau abwägt. Aber mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher.
Du hast gerade das Informieren angesprochen. Wie hast du dich informiert?
Über YouTube tatsächlich. Okay. Weil halt da vor dem Mr. Wissen Geschichte to go, der Typ, da, das läuft irgendwie über die, ich weiß nicht, also es war auch andere. Der hat das ziemlich gut zusammengefasst, die Wahlprogramme. Auch zum Beispiel Wahl-O-Mat, wobei ich finde, dass die eigentlich einen Schmarrn sagt. Also ja. Das vom Wahl-O-Mat, das kann man sich nicht drauf verlassen. Aber halt generell eigentlich übers Internet und auch über die Wahlprogramme, die austeilt werden, so okay. Flyermäßig.
Und Valerie, bei dir, wie hast du dich informiert? Du hast ja deine Kreuze schon gesetzt.
Ja, ich habe einen sehr politisch interessierten Bruder. Über den habe ich mich tatsächlich größtenteils informiert und habe einfach gesagt, okay, wie schaut's aus, was machen die Parteien, okay. Für was stehen die? Und also so ein bisschen die Grundrichtung von den Parteien kennt man ja an sich schon. Man
an weiß. Sich, ja.
Aber was genau, wofür die jetzt in der Wahl stehen, genau, und dann.
Okay. Ja, ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht am Nachmittag, ich habe mir durch die Wahlprogramme durchgeblättert, der einzelnen, nicht aller Parteien, aber der meisten. Und ich habe da mal gezielt nach Themen für junge Menschen geschaut und ich habe für mich ein relativ ernüchterndes Ergebnis festgestellt. Fühlt ihr euch als junge Menschen überhaupt repräsentiert von den gängigen Parteien, demokratischen Parteien, die wir haben in Bayern, in Deutschland, Valerie? Schwierige Frage, gell?
Ja, es ist irgendwo, finde ich, sieht man sehr viele alte Gesichter auf diesen ganzen Plakaten, wo man natürlich, vor allem jetzt, wenn man sagt, die alte Generation ist noch, was den Klimaschutz angeht, noch nicht ganz so also intensiv oder wie auch immer. Und dementsprechend ist dann manchmal schon der Zweifel, interessiert es die jetzt wirklich so, wie es mich interessiert, oder ist das eher, sie sagen es, damit sie gewählt werden?
Also du würdest dir quasi jüngere Persönlichkeiten, jüngere Personen auch auf den, nicht nur auf den Wahlplakaten, sondern dann im gängigen Spektrum auf den Listen erwünschen. Verstehe ich das richtig?
Ja, vielleicht ein bisschen. Also sie müssen nicht 20 Jahre alt sein oder so, das verstehe ich schon, weil das da ein gewisses Alter
okay.
Auch, aber es ist, ja.
Weil du dich von denen mehr verstanden fühlst dann am Ende.
Ja, und weil letztendlich, bei mir ist es auch so, die alten Menschen, die müssen in dieser Welt nicht mehr so lange leben. Es klingt böse, aber ja. Ich muss jetzt noch viel länger in dieser Welt leben und dementsprechend muss diese Welt auch noch herhalten.
Ja, ja,
und richtig. Auch noch dann länger. Die nachkommenden Generationen wollen ja auch noch leben können. Und ja, dementsprechend.
Was ganz nett, oder? Wenn ein paar Wie siehst du das? Wie siehst du das, wird Valerie?
Nein, das sehe ich anders. Also mir ist das eigentlich relativ egal, wer jetzt, also wie alt die Kandidaten sind. Mir ist halt wichtig, dass halt so Themen, die bei den Jungen leider präsent sind, auch wirklich Einzug kriegen. Zum Beispiel jetzt wie das Schülerticket für 29 Euro.
Ja.
Also da merkt man schon, dass schon was gemacht wird. Und da fühle ich mich auch repräsentiert.
Okay.
Ehrlich so.
Herr Müller, wer sagen Sie das? Ist unsere Politik zu alt oder braucht man eine gewisse Lebenserfahrung, um überhaupt politische Entscheidungen in führender Ebene treffen zu können?
Ich glaube, jetzt ist es schwierig, als Außenminister 20 Jahre alt zu sein. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, sicher bräuchte man auch jüngere Gesichter, also Personen. Ihre Frage war aber, ist die Politik zu alt? Und darauf gibt es von mir die Antwort ja. Weil ich mir die Mühe, genau wie Sie gemacht habe vor diesem Podcast, die Programme der meisten Parteien durchzuschauen. Und die Jugendthemen, Themen, die junge Leute wirklich nicht nur interessieren, sondern auch betreffen. Also auch die sich nicht dafür interessieren und trotzdem jung sind, die gibt es ja auch. Und die sollen ja auch bestmöglich leben in unserem Land. Die sind relativ spärlich verteilt über die Wahlprogramme. Da würde natürlich jetzt jeder Parteipolitiker dieser unter anderen Couleur sagen, das stimmt nicht, weil, und der würde ein paar Beispiele nennen. Aber auch die Gespräche bei mir zu Hause, ich habe schon gesagt, meine Kinder sind ein bisschen älter, die sind 22 und 24, mitten im Studium oder am Ende des Studiums schon fast, die beklagen schon auch, dass also die Politik, die gemacht wird, sie mit ihrem Leben in ihren Interessenlagen und auch mit Themen wie Digitalisierung und anderen wichtigen Themen für die jungen Leute, sie nicht so anspricht. Und das ist eigentlich ein Warnzeichen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eine Demografie mittlerweile haben in Deutschland, dass es einfach sehr viel alte, ältere Menschen gibt, die Interessen haben und die sie auch vertreten haben wollen. Und junge Leute gibt es auch natürlich, auch sehr viele, aber im Vergleich dazu relativ wenige mittlerweile, was eine Chance ist für euch am Arbeitsmarkt, das ist das Schöne, was aber auch dazu führt, dass eure Interessen im politischen Kontext eher ein bisschen benachteiligt sind. Noch dazu, weil ihr ja oft dann so jung seid, dass ihr weder wählen noch euch wählen lassen könnt. Und das ist ein strukturelles Problem. Und insofern würde ich dafür plädieren, den jungen Leuten zuzuhören. Und da bin ich auch bei Ihnen, dass man jetzt keinen Klimaklebern irgendwo das Wort redet, aber da wären wir schon wieder dabei, dass man Themen miteinander verbindet, die miteinander nichts zu tun haben. Weil wenn jemand eine Straftat begeht, dann gehört er in den Bereich des StGB, der Staatsanwaltschaft und der Gerichte. Und dann muss man nicht gleichzeitig, nur weil es die einen gibt, die berechtigten Interessen von anderen jungen Leuten wegtun. Auch da bin ich für eine Trennung und eine kluge Differenzierung. Und es gibt keine einfachen Antworten. Jeder, der sagt, es gibt auf eine Riesenproblematik und wir stecken in Riesenproblemen, Klimaschutz, der Krieg in der Ukraine, wir haben ukrainische Schüler hier, Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten in anderen Ländern, in Deutschland weniger, ja, darauf wird es nicht eine Antwort geben. Und jeder, der einfache Antworten verspricht, ist ein Populist.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, wir haben ja jetzt das neue Erasmus-Plus-Projekt angeboten zum Thema eben die Angst vor dem Klimawandel und der Zulauf war immens. Also man merkt, wir haben jetzt am Dienstag die erste Wahlkursstunde gehabt dazu und fahren dann nach Finnland und Lettland. Der war enorm, der Zuspruch. Und die Kinder haben Angst. Die haben das gleich gesagt in der ersten Besprechung. Sie haben sich schon auseinandergesetzt. Der eine ist der Experte für Photovoltaikanlagen und der kapiert nicht, warum es nicht mehr gibt und so weiter. Ich habe jetzt gerade ein bisschen den Eindruck gehabt bei euch, dass die Entscheidung jetzt nicht so ganz glasklar war vom ersten Augenblick. Ich habe sofort gewusst. Ich darf mal gerne unsere Expertin, die Frau Professor Münchner, befragt, wie sie denn zum Thema Entscheidungsfindung ganz persönlich steht, wie sie ihre Wahl für die Wahl trifft.
Aus diesem Grund auch, meines Erachtens, müssen wir alle, und ich leide auch immer wieder unter dieser Entscheidungsnot. Ich bin Wechselwählerin und das ist immer am schwierigsten, wenn man sich immer wieder neu Gedanken machen möchte und muss, wen man wählen will. Aber wer sich dann trotz dieser Entscheidungsnot aufrafft und eine seriöse Partei wählt, also wohlbemerkt eine Partei, die eben nicht versucht, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterminieren, die nicht versucht, den parlamentarischen Apparat ins Lächerliche zu tun. Wer sich also trotz Entscheidungsnot aufrafft und eine seriöse Partei wählt, der trägt meines Erachtens er oder sie dazu bei, dass die Populisten und die Extremisten zwar immer noch da sind, dass sie aber in der Minderheit bleiben. Also insofern ist ganz wichtig, Schweigen und Zustimmung, Schweigen zu geben, das ist noch nie genügend gewesen. Und in Zeiten, in denen dann die freiheitlich-demokratische Grundordnung so unter Druck gerät, geht das schon gar nicht mehr. Also da genügt es nicht, wenn man sagt, ist doch alles in Ordnung, aber ich gehe lieber zum Klettern. Nein, man muss sich schon Gedanken machen und man muss sich aufraffen zum Wählen, weil man damit nicht nur sich ausspricht für einzelne Kandidaten oder für eine einzelne Partei. Nein, man spricht sich auch aus für diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, dafür, dass jetzt wahrlich nicht immer alles optimal läuft, das bezweifelt kein Mensch, aber dass wir es wertzuschätzen wissen, dass wir seit fast 75 Jahren die Bundesdeutschen in einer Demokratie leben, die nicht nur nach demokratischen Regeln verfährt und funktioniert, sondern in der, das ist ganz wichtig, der Rechtsweg eingehalten wird, in der Minderheiten Schutz finden, wo also all das dazugehört und wo man seine Meinung selbstverständlich frei äußern darf. Und deshalb wählen gehen.
Beruhigt euch das, dass selbst so eine Politikexpertin sich nicht immer sicher ist, was sie wählen soll, Valerie?
Schon, ja. Ich finde, es ist auch wichtig, jedes Mal vor jeder Wahl wieder offen zu sein und sich zu informieren, weil die Einstellung, ja, ich will den habe ich schon seit 50 Jahren gewählt, finde ich ein bisschen schwierig, weil natürlich auch die Politik ändert sich teilweise und dementsprechend muss man sich immer wieder neu informieren und auch wenn es schwierig ist und ja, dass auch sie sich immer wieder erneut Gedanken macht und auch dabei sich nicht so einfach tut, ist schon beruhigend, ja.
Wie geht's dir, Tobi? Ja, kannst du das nachvollziehen?
Ja. Ich bin schon beruhigt auch. das zeigt, dass ich nicht so auf dem falschen Weg bin. Oder ich sage mal so, okay. Dass ich verhalte mich eigentlich ähnlich. Gibt einfach schon ein bisschen.
Immer wieder Gedanken machen, ja, den anderen abwägen und so weiter.
Genau.
Jetzt war das ja am Schluss fast schon ein flammendes Plädoyer, um Wellen zu gehen. Herr Müller, was entgegnen Sie einem jungen Menschen, der nicht wellen geht, der offen vielleicht auch damit umgeht und sagt, nein, den Schmarrn tue ich mir nicht an?
Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie man so einem jungen Menschen, auch übrigens einem alten Menschen, entgegnen könnte. Da ist zunächst mal der politikpragmatische Ansatz. Ich habe Political Communication in Amerika, in den Vereinigten Staaten studiert. Wählen gehen schwächt die radikalen Ränder. Da spreche ich keine Wahlempfehlung für irgendeine Partei aus. Aber wer wählen geht, schwächt die radikalen Ränder, weil deren Mitglieder eher aktiv sind, um ihre radikalen extremen Ansätze zu stärken. Das ist der pragmatische Ansatz. Der inhaltlich noch wichtigere ist eben das, was du, Valerie, und auch du gesagt hast vorher, dass man sich einbringen kann mit zwar nur einer Stimme, aber ihr werdet auch unter euch jungen Leuten reden, ihr werdet vielleicht Meinungen abgleichen und dann werdet ihr vielleicht auch mehr mit einem Ansatz, mit einer Idee und mit einem Wahlansatz. Und diese zwei Dinge würde ich Menschen entgegenhalten, warum es sehr geboten ist, zur Wahl zu gehen. Und mein nach Professor Münch nachzusprechen, ist immer ein bisschen schwierig, weil sie es einfach auf den Punkt bringt. Was sagt sie? Sie hat Zweifel, was sie wählen soll. Sie ringt mit sich selber. Und das zeichnet einen intelligenten Menschen aus, dass er erstmal nicht weiß, was richtig ist. Das immer wieder bei den einfachen Antworten. Jeder, der in die Welt rausschaut, der weiß, dass er mit einem Kreuz nicht 43.000 Probleme gleichzeitig löst. Das sagen übrigens auch ernstzunehmende, Frau Professor Münch sagt, seriöse Parteien. Ich würde sogar sagen, demokratische Parteien auch, dass sie ringen um die richtigen Lösungen. Und wenn wir sehen, wie Koalitionen auch in Deutschland mit Problemen ringen, manchmal machen sie handwerkliche Fehler, manchmal fragt man sich, was sie eigentlich tun, aber auch das spricht ja Frau Professor Münch an, dass man nicht immer zu 100% zufrieden ist. So geht es doch darum, miteinander in der Demokratie Positionen auszukämpfen und dann Kompromisse zu finden. Winston Churchill hat schon gesagt, im Grunde ist der Kompromiss was ganz was Furchtbares, ich übersetze nicht direkt, nur kursorisch, aber es ist ihm halt auch noch keine bessere Idee gekommen als der Kompromiss und die Demokratie. Und solange einem nichts Besseres einfällt, und ich glaube nicht, dass das passieren wird, glaube ich, bleiben wir dabei und ringen mit uns selber und stellen uns diese schwierigen Fragen und dann machen wir am Ende irgendwo mit gutem Gewissen ein Kreuz. Und wenn die das nicht vernünftig machen in unserem Sinne, dann können wir ja das nächste Mal das Kreuz woanders machen.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass sich die jungen Leute wahrscheinlich auch unterhalten. Wie ist es? Was kriegt ihr bei euch im Freundesbekanntenkreis mit? Wie wahlaktiv haben jetzt die zumindest, ihr werdet ja 18-jährige Bekannte haben, wie wahlaktiv sind die, Tobi?
Schon sehr. Also ich glaube, es ist jedem in meinem Freundeskreis wichtig, eine Stimme zu setzen. Und es gibt auch viele verschiedene Meinungen tatsächlich und führt auch öfter mal zu Diskussionen.
Okay,
aber das ist gut und schön.
So einfach, wenn sie hier zusammenhockt und dann wird ausdiskutiert, was der eine
zu genau.
Okay. Ja, cool. Ich finde das super, wenn junge Leute sich auch nicht der Nase nach reden und alle die gleiche Meinung haben. Wie ist das bei dir, Valerie? Hast du schon jemanden zum Wählen mal aufgefordert, auch in deinem Alter? Jetzt nimm doch dein Wahlrecht wahr.
Nein, eigentlich nicht, weil ich alle meine Freunde, Bekannte auch, also alle im Umkreis, die gehen alle wählen. Also es war keiner...
War nicht nötig.
Ja, es war nicht nötig.
Ja, ist eigentlich sehr schön. Jetzt wird auch ganz oft diskutiert, das Wahlalter auf 16 herunterzusetzen. Wenn ihr euch erinnert, vor 2 Jahren, hättet ihr euch fähig gefühlt, so eine Wahl durchzuführen, Valerie?
Also, ich fühle nicht so ganz den Unterschied von jetzt zu damals. Also, eigentlich schon, aber ich fühle mich genauso wenig damals wie heute so richtig erwachsen. Und es ist immer noch... Es ist immer so ein, okay, wow, jetzt darf ich wählen. Okay. Dementsprechend weiß ich nicht, was dagegen sprechen würde. Ja.
Okay, jetzt hast du, Tobi, vorher schon anklingen lassen, dass du deine Entscheidung im Grunde schon getroffen hast. Hast du vor 2 Jahren das ähnlich getan, ähnlich schneller Entscheidung gefunden für deine Wahl? Oder hast du gesagt, na, da war ich schon noch 2 Jahre jünger gewesen?
Nein, ich glaube schon, dass es funktioniert hätte. Gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt ab 16 besser ist oder ab 18. Also es gibt natürlich Pro- und Kontra-Aspekte, aber ich denke schon, dass ich eine vernünftige Wahl auch getroffen hätte.
Also du hast auch mit, weil oft wird ja denen nachgesagt, ja, mit 16 hat man noch viel Flausen im Kopf und dann
ja, kreuzelt man irgendwas. Ja, das kann schon stimmen, aber ich glaube vom Wählen her, das ist so eine ernste Sache, da gibt man sich schon Mühe und schaut schon, dass es passt.
Ja, Herr Müller, Sie haben ja auch zwei Kinder, hätten Sie die mit 16 auch schon zur Wahl geschickt, ohne Bedenken?
Ja, ich hätte auch mich mit 16 Jahren zur Wahl geschickt, tatsächlich. Und ich glaube, dass das so ein Prozess ist, der ein fließender bleiben muss. Auch das Wahlalter 18 Jahre ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ist auch kein Naturgesetz. Wer in die Geschichte zurückschaut, der weiß, dass es irgendwann mal gar kein Wahlrecht gab. Dann wurde das Gott sei Dank erkämpft, auch für die Frauen. Ist auch noch nicht so lange her. In Bayern erst 100 Jahre. Und der weiß auch, dass das Wahlalter 18 damals sehr umkämpft wurde, weil man den Leuten erst mit 21 zugetraut hat zu wählen. Jetzt leben wir in einer völlig anderen Welt als damals, als diese Entscheidung für das 18-jährige Wahlalter getroffen wurde. Die jungen Leute können sich heute sehr viel mehr informieren als ich damals, auch als Sie wahrscheinlich damals.
Ja, ja.
Wir haben entwicklungspsychologisch in den letzten Jahrhunderten einen Trend zur Verfrühung jugendlicher Prozesse. Das heißt also auch die Pubertät setzt früher ein. Wir haben die... Ich sage es jetzt mal einfach, die nervigsten Klassen, wo es die meisten Disziplinprobleme gibt, auch nicht mehr, wie zu der Zeit, als ich begonnen habe, als Lehrer zu arbeiten. Da war das mehr so die 9., 10. Klasse. Das ist heute unvorstellbar. Also das ist doch in die 6., 7. Klassen vorgewandert. Und wenn man jetzt so Zehntklässler und Zehntklässlerinnen vor sich sitzen hat und mit denen vergleicht, die ich damals, 1998 habe ich angefangen zu arbeiten als Lehrer, vergleicht, dann sind die sehr viel reifer, die sind sehr viel besser informiert. Und natürlich haben junge Leute Flausen im Kopf, mit 16, mit 18. Ich hoffe, dass ihr die auch mit 25 noch habt. Und ich hoffe, dass uns auch nochmal irgendwie Blödsinn einfällt. Man wird ja nicht so ein Roboter irgendwie. Also ja, natürlich muss es immer ausgestritten werden. Und das Schöne ist ja, dass dieses Ausstreiten nicht von jemandem gesetzt wird, sondern dass es auch in einem demokratischen Prozess stattfindet.
Und dann werden wir sehen, was passiert. Sie sich also vorstellen, dass das auf 16 runtergesetzt wird?
Ich könnte mir es vorstellen. Ich hätte mir das auch für mich damals vorstellen können. Und man sieht es ja bei der Europawahl, da ist es ja bereits umgesetzt.
Jetzt eine ganz praktische Frage. Jetzt hast du schon Briefwahl gemacht. Warum Briefwahl und nicht diesen Moment einmal wahrnehmen und in so eine Wahlkabine reingehen, Valerie?
Weil ich nicht sicher weiß, ob ich an dem 8. da sein werde. Und okay. Ich habe mir gedacht, ich will wählen. Und bevor ich jetzt, weil ich einfach dann verhindert bin, dann doch nicht wählen kann, habe ich gesagt, mache ich es halt. Okay. Per Briefwahl.
Aber möchtest du irgendwann einmal in so eine Wahlkabine noch reingehen? Und das, weil früher war Briefwahl wirklich die Ausnahme, da hat man fast Chance gehabt, Briefwahl zu beantragen. Möchtest du das einmal durchführen und den Moment mal genießen?
Sicherlich, ja.
Okay. Tobi, du hast ja, habe jetzt den Eindruck vorher gehabt, gezielt gegen Briefwahl entschieden und du möchtest schon gerne hingehen am Sonntag. Warum?
Ja, auf jeden Fall. Mei ist die erste Wahl und da möchte ich natürlich schon da ins Wahllokal gehen und meine Stimme setzen.
Okay.
Finde ich einfach schöner.
So ein kleiner, ja, nicht... So ein Festakt, nee, der Festakt, ja, aber so
man
doch.
Freut
so.
Sich schon ein bisschen drauf.
Okay. Jetzt haben wir schon bei der letzten Frage. Wenn Sie euch vorstellen, ihr seid für eine Woche Kanzlerin oder Kanzler, was darf sich ändern, Valerie?
Klimaschutz. Ich würde den Nahverkehr kostenlos machen und versuchen, da das mehr zu stärken, dass einfach sehr viele Leute wirklich auf Bus und Bahn umsteigen und weniger ihr Auto verwenden.
Aber eher zwingen. Also nicht freiwillig sitzen, versuchen wir ja momentan, also muss man das eher zwanghaft machen.
Naja, ich glaube, wenn der Nahverkehr kostenlos wäre, dann sehen die Leute, dass sie sich dadurch Geld sparen. Und ja. dann sehen sie einen Profit davon und dann machen sie das auch. Also, denke ich. Ja.
Und was darf der Kanzler Tobias Köbel machen?
Dönerpreis 3 Euro. Nein, bin mir nicht sicher. Kannst jetzt gar nicht sagen.
Okay, weil es so viele Themen waren, die du gerne greifen darfst.
Ja, das waren auf jeden Fall.
Muss das der Kanzler Müller machen? Das ist eine komplexe Frage, gell?
Ich darf, muss Gott sei Dank nur eine Schule leiten. Das ist komplex genug. Probleme, Herausforderungen, die auf dieser Ebene gelöst werden müssen, sind hyperkomplex. Für mich ist das größte Problem, dass wir, ähnlich wie es in Amerika schon passiert ist und auch in anderen Ländern sich abzeichnet, mittendrin sind in einer Spaltung der Gesellschaft. Und ich würde gern dafür arbeiten, wenn ich den Kanzler sein müsste, ist nicht meine Zielsetzung, werde ich auch nicht schaffen, habe ich auch nicht vor, dass diese Gesellschaft wieder näher zusammenrückt und dass man auch Radikalisierungstendenzen an den Rändern einfangen kann wohl wissend, dass das ein Ziel ist, das so viele Maßnahmen braucht, die einen Podcast und auch eine Wahlperiode übersteigen. Ich bin denen, wenn man das auf Bayerisch sagt, nicht neidig, aber ich glaube, wir können als Schule, als Schüler, ja, wir als Kollegen, ich als Schulleiter, halt in unserem kleinen Kontext, das tun, was in unserer möglichen Situation denkbar ist, um dazu beizutragen. Wenn das dann andere vielleicht auch tun, dann wird es vielleicht irgendwie doch nicht auseinanderfallen. Wobei mich das schon mit großer Sorge umtreibt momentan, diese sich auseinanderbewegenden Teile der Bevölkerung, der Gesellschaft.
Ja, das finde ich auch, dass vor allem Leute, die vielleicht vor 5 Jahren noch sich sehr eins waren, immer radikaler werden zum Teil und sich immer mehr entzweien. Zum Abschluss, gibt es irgendwas, was ihr euren Gleichaltrigen oder auch den Erwachsenen zur Wahl mit auf den Weg geben wollt, Valerie und Tobi? Fangen wir mit dir mal über, Tobi.
Informiert euch gut, seid euch wirklich sicher, weckt es gut ab. Dann kann er eigentlich, glaube ich, nicht viel schief gehen.
Was möchtest du mitgeben, Valerie?
Dass man auf jeden Fall wählen gehen muss, weil wir haben die Möglichkeit zu wählen. Wir haben das Privileg, in einer Demokratie zu leben und das müssen wir nutzen und auch wirklich unsere Stimme hörbar machen.
2 super Schlussworte, vielen Dank. Wir bedanken uns zum einen, dass ihr überhaupt gekommen seid in unserem Podcast und zum zweiten, dass ihr so offen über euer Wahl ist ja doch was sehr Privates gesprochen habt und uns auch Einblicke, finde ich, in eurer Generation gegeben habt. Und vor allem bedanke ich mich auch wieder fürs Zuhören bei Make It Nice MGF, unserem Schulpodcast am Maristengymnasium in Furt. Wir wünschen ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, je nachdem, wann jeder diesen Podcast anhört bzw. auf YouTube anhört. Ja, der Aufruf, den haben wir schon gehört, geht's wählen und wir hören uns sicher demnächst zu einer neuen Folge Make It Nice MGF.